ARD.
Ich war immer total neidisch auf Leute, die so Hobbys hatten am Nachmittag, weil mein Hobby war halt Busfahren. Mit diesem Gedanken habe ich einfach echt meine Freizeit damit verbracht, random Facebook-Profile mir anzuschauen von irgendwelchen Leuten aus Dresden oder so. Ah. Keine Ahnung, 1.30 Uhr, die erste Person hat halt in dieses Haus gekotzt und es war klar, hier geht jetzt gar nichts mehr.
Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von OKF, Ortskontrollfahrt. Ich bin Lilly Blauzun.
Und ich bin Jakob Springfeld.
Und wir quatschen hier mit unseren Gästen über ihre Heimatorte im Osten. Bei OKF hört ihr Stories zwischen Plattenbau und Ponyhof.
Oder so wie heute irgendwo zwischen Kirchenjugend in Pirna und Hipstertum in Dresden. Heute ist Olivia Schneider bei uns. Sie ist groß geworden in Pirna und mittlerweile als selbsternannte Ostfluencerin bekannt.
Hi Olivia, schön, dass du da bist.
Hallo.
Hey, hey.
Jakob hat ja gerade schon gesagt, du heißt mit vollen Namen Olivia Schneider. Man kennt dich wahrscheinlich vielleicht von Instagram. Dort bist du als Tumult unterwegs mit dem zweiten U, aber als V und lebst da La Ostdeutsche Vita. Ich habe zum Beispiel ein Video von dir im Kopf, wo du, ich glaube, das war eine Bautzener Senfdose als Eiscreme irgendwie umfunktionierst oder das irgendwie einfrierst und dann da Bautzener Senfeis gegessen hast. Und auf jeden Fall geht da ziemlich viel ab auf deinem Account, was so Ostdeutschland angeht. Du beschreibst dich selbst auch als Ostfluencerin und bist Künstlerin. Und was genau eine Ostfluencerin eigentlich macht oder was es ist, das erklären wir heute.
Genau, du bist in Pirna aufgewachsen, zumindest teilweise. Und Pirna ist zumindest laut Meteorologen das Gegenteil von Dunkeldeutschland, denn dort scheint die Sonne tatsächlich mehr als im anderen Bundesgebiet.
Krass.
Politisch gesehen könnte man diese These auf jeden Fall anzweifeln, denn seit 2023 gibt es dort den ersten deutschen Bürgermeister, der über eine AfD-Liste gewählt wurde. Das ist vielleicht auch der Hauptbezug, den ich zu Pirna habe. Ich war jetzt vor den Wahlen immer mal wieder bei Protesten gegen die extreme Rechte vor Ort. Aber ich hoffe, wir lernen heute noch ganz viele andere Facetten kennen.
Und für jede OKF braucht man natürlich auch ein Gefährt. Vielleicht erstmal grundlegend, hast du schon mal eine OKF gemacht? Weißt du, was das ist?
Voll. Also wir haben früher öfters mal eine OKF gemacht, aber ich glaube, ich war immer nur Mitfahrerin. Ich habe leider erst meinen Führerschein vor so 2 Jahren gemacht und das hat mich auf jeden Fall in meiner Jugend übelst ausgebremst. Also in Pirna oder beziehungsweise, ich glaube, in Pirna kommt man ganz gut zurecht, aber ich habe ja nicht in Pirna gelebt, sondern in einem kleinen Dorf in der Sächsischen Schweiz. Mhm. Und das ist wirklich so abgelegen, dass man da einfach, also man ist immer auf ein Verkehrsmittel angewiesen auf jeden Fall, um irgendwie nach Pirna oder in andere Städte zu kommen. Deswegen, genau, bin ich eher so mitgefahren und war dann so auf so liebe Freunde von mir angewiesen, die schon einen Führerschein hatten und mich dann vielleicht mal mitgenommen haben oder vielleicht auch mal nach Hause gefahren haben. Das war natürlich mega Premium. Genau, deswegen habe ich mir für heute den schwarzen VW Passat von meiner Freundin Michi ausgesucht. Geil. Weil ihre Eltern haben eine Autowerkstatt und die hatte natürlich dann immer mega easy Zugriff auf so Autos und war dann immer so eine der ersten, die autonom irgendwo unterwegs sein konnte.
Mhm. Wie alt wart ihr da so? Dann halt 16, 17?
Ja, wahrscheinlich, ja. Sie hat wahrscheinlich mit 16 direkt gemacht, würde ich sagen.
Geil.
Krass.
Ja, jede OKF hat einen Startpunkt. Wo würdest du anfangen, Pirna?
Also wir fangen an auf der Donaueschen Straße. Die Donaueschen Straße ist, würde ich sagen, so die Straße in Pirna. Also das ist so eine Fußgängerzone und da sind halt so, oder zumindest früher waren da auf jeden Fall so die meisten Geschäfte. Es ist wirklich auch ganz nett, wenn man da durchläuft. Es ist halt so richtig so Altstadt und Eiscafés und viele Leute sitzen auch so draußen auf der Straße. Und keine Ahnung, später gab es dann da mal einen Rossmann. Dann war das so der krasseste Shop in Pirna. Und es war natürlich immer dahin. Und ja, es war so, ich würde sagen, auf jeden Fall zu der Zeit, wo ich in Pirna noch so regelmäßig war, war das schon so die belebteste Ecke. Mhm. Und dementsprechend hat man dann da halt irgendwie einfach immer abgehangen und ja, so seine Zeit überbrückt, was für mich auf jeden Fall immer so ein Riesenthema war, weil ich, wie gesagt, von einem richtig kleinen Dorf komme und halt immer auf Busse angewiesen war, meine ganze Schulzeit lang und eigentlich immer jeden Tag irgendwie super lange warten musste auf einen Bus. Also die Anbindung in mein Dorf war irgendwie immer ziemlich schlecht. Und ja, das war dann halt immer so diese Zeit, die man so zwischen Schule und Bus irgendwo überbrücken musste. Und das dann war dann meistens so die Donaueschen Straße. Mhm. Da war die Bibliothek, in der ich sehr viel abgehangen habe, aber auch das Backhaus.
Geil.
Genau, das war so ein, also leider gibt es das heute nicht mehr. Ich war auch richtig traurig, als das zugemacht hat, weil das für mich ein richtig wichtiger Ort war in meiner Schulzeit. Das ist so ein Selbstbedienungsbäcker, der so, also in so einem relativ langen Gebäude ist mit so einer langen Theke, wo man sich dann so die Sachen auf so ein Tablett legen konnte. Mega cool.
Also so Backwerk auf dem Dorf
mäßig. Genau, so Backwerk. Okay. Ich glaube, genau, ist so eine Kette auch gewesen, so mäßig. Dann konnte man sich da auch so in Selbstbedienung so einen Kakao machen und dann an so einen ganz langen Tresen setzen, der so an so einer großen Fensterscheibe war. Und da konnte man dann halt so perfekt auf die Straße gucken und halt irgendwie die Leute beobachten, was natürlich dann dort irgendwie cool war, weil da sind viele Leute vorbeigelaufen, auch mal Leute von anderen Schulen, die man vielleicht irgendwie kannte oder so. Genau.
Cool. Wir haben jetzt die OKF ja nicht in deinem Dorf begonnen sozusagen. Mhm. Hat das auch den Grund, dass da einfach nicht dein zentrales Leben stattgefunden hat damals?
Voll. Also sobald ich sozusagen in der 5. Klasse aufs Gymnasium gegangen bin, habe ich so den Großteil meines Tages in Pirna verbracht. Bin halt jeden Tag quasi gependelt, kann man so sagen.
Kannst du mal so den Vibe von Pirna beschreiben? Also sind das eher so Fachwerkhäuser oder mehr Platte? Was ist da? Wie sieht das da so aus?
Ja, Pirna ist, glaube ich, schon so recht bekannt für die Altstadt. Pirna hat einen richtig schönen Altstadtkern mit so vielen kleinen, so altbaumäßigen Häusern, auch so recht bunt und irgendwie dann so ein so einen total berühmten Marktplatz, der auch mal von Canaletto gemalt wurde, Leute.
Wow.
genau, und ja, so, also klar, die Außenbezirke, dann Pirna Sonnenstein, was eher so viele Plattenbauten hat, und auch der Stadtteil Kopitz, wo ich in die Schule gegangen bin, ist eher so ein, ja, vielleicht eher ein Plattenviertel gewesen. Aber genau da, wo sich so das meiste abspielt, ist in Pirna so die Altstadt. Und das ist wirklich eigentlich ganz nett.
Und es ist halt auch so überhaupt nicht weit entfernt von Natur und Wandern und Erzgebirge und Sächsische Schweiz.
Richtig,
natürlich.
Genau. Genau. Pirna nennt man ja auch das Tor zur Sächsischen Schweiz.
Aha, alter Zwickau, genau. Ist das Tor zum Erzgebirge.
Ja, wir haben es gemeinsam. Genau, also in Pirna, also an Pirna vorbei geht auch der Elberadweg. Man ist mega schnell an der Elbe. Mhm. Genau. Und es ist wirklich dann von da ist man so in, keine Ahnung, 15, 20 Minuten mit der S-Bahn schon so richtig in der Sächsischen Schweiz.
Voll geil.
Mit wem warst du da immer so unterwegs? Mit deinen Leuten oder lieber auch mal alleine?
In Pirna?
Ja.
Also schon immer mit Friends so, ja.
Was waren das für Leute? Die hast du primär über die Schule kennengelernt, oder?
Ja, ich hatte so ein paar Freundinnen, die ich noch so aus meinem Dorf von zu Hause kenne. Also wir sind so, ein paar Leute sind so mit mir zusammen so aufs gleiche Gymnasium gegangen. Und
dann
mit denen
immer zusammen hin und her gefahren. Und
richtig. Ja. Also man war dann so eine Leidensgemeinschaft, die dann jeden Tag irgendwie zusammen da hin und her gependelt ist. Ja, also tatsächlich war man schon so ein bisschen an die Leute gebunden, weil man halt so abhängig war von diesen öffentlichen Verkehrsmitteln. Und logischerweise haben Leute, die dann in Pirna gewohnt haben, einfach nachmittags andere Sachen gemacht, als auf den Bus zu warten. Also ich war immer total neidisch auf Leute, die so Hobbys hatten am Nachmittag, weil mein Hobby war halt Busfahren. Alles, was noch so extra nach der Schule war, war halt übelst nervig, weil man dann noch später zu Hause war. Mhm. Das ist schon was, wo ich so im Rückblick irgendwie sage, das war einfach super uncool. Also ich bin total froh, dass ich auf dem Dorf aufgewachsen bin. Das war mega schön. Mhm. Aber ich glaube, ab einem gewissen Alter nervt es einfach nur.
Hattest du in der Schulzeit eigentlich schon das Gefühl, dass du ostdeutsch bist? Oder hast du das schon irgendwie gecheckt, so als Identität? Oder war das eher so ein Ding aus den Geschichtsbüchern?
Ja, gar nicht. Also ich glaube, in der Schule war ich auch extrem genervt von dieser ganzen DDR-Thematik.
Ich auch.
Also ich hatte auch das Gefühl, dass es in meiner Schulzeit extrem präsent war. Also dass wir ganz, ganz viel so in Geschichte zum Beispiel darüber gesprochen haben.
Yeah.
Und ich weiß gar nicht, ob das im Nachhinein überhaupt so stimmt oder ob ich das nur so wahrgenommen habe, weil man es auch, also klar, man kennt ja dann auch so die Stories von den Eltern oder von den Großeltern, die das dann immer mal wieder so anbringen. Und das habe ich, also hatte ich gar keinen Bock, irgendwie mich mit auseinanderzusetzen einfach.
Jakob, wie war das bei dir? Hattet ihr das viel in der Schule?
Ich glaube gar nicht. Also schon, aber sehr wenig auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben mehr über Zweiten Weltkrieg etc. gesprochen. Und ich glaube, bei mir war es wirklich primär ein Ding durch die Eltern und Großeltern.
Ja.
Aber auch da irgendwie war das so eine Zeit, die, glaube ich, meine Familie eher so verdrängt hat, so von wegen, jetzt geht's uns ja doch irgendwie besser so und das im Jetzt-Leben so mäßig. Was natürlich wahrscheinlich auch ein Privileg meiner Familie war, weil sie nicht so krasse Dinge erlebten mussten während des Wendeumbruchs. Voll.
Voll. Ich glaube, es war bei mir auch so. Und meine Eltern haben auch, als ich jetzt angefangen habe mit diesem ganzen Ostfluencer-Kram, war das auch erstmal so ein bisschen so eine Überraschung von, was willst du jetzt mit diesem ganzen Ost-Thema? Mhm. Das ist irgendwie vorbei und wir leben halt irgendwie seit 30 Jahren sind wir ein Land und das muss jetzt gar nicht mehr besprochen werden. Und ich glaube, das war auch als Kind so, dass meine Eltern zum Beispiel, keine Ahnung, sind nie mit mir und meinen Brüdern in DDR-Museum oder sowas gegangen. Also das war für die, also ich habe schon als Kind auch, glaube ich, so gecheckt, dass die das auch total weird finden, dieses so ein bisschen so Verherrlichen von dieser DDR-Vergangenheit eher.
Ja, spannend. Ich würde sagen, wir machen noch mal einen kurzen Step zurück, erstmal nach Pirna so, vielleicht auch zu diesem Bäcker, an dem wir uns gerade befunden haben. Denn wir haben gehört, als du da so an dieser Scheibe saß und immer mit deinen Friends die Leute beobachtet hast, da hattest du ein bestimmtes Lieblingsessen. Magst du vielleicht davon erzählen, was du dir dazu geholt hast?
Ja, also ich habe zum einen super gerne meistens einen Kakao getrunken und ich glaube, worauf ihr anspielt, aber jetzt weiß ich nicht genau, was ihr meint. Also ich glaube, also ich habe öfter mal einfach mal ein Brötchen gegessen, aber wenn es so richtig Premium war, habe ich mir auch gerne mal so ein Schinken-Käse-Croissant geholt. Ist es das, was ihr meint?
Das ist, was wir meinen.
Oha, geil.
Und wir haben gehört, dass du jetzt vegetarisch bist.
Richtig.
Aber wir haben uns natürlich nicht lumpen lassen und haben was vorbereitet.
Wow. Geil. Halt, Hammer.
Was siehst
Mega.
Du hier?
Mega. Ja, ein, ich würde sagen, self-made Schinken-Käse-Croissant. So richtig, ja, wie früher. Das riecht auch schon so richtig lecker.
Geil. Wollen wir kosten?
Mhm. Ja, lass uns reinbeißen. Ey, ist im Arsch.
Ja, das Croissant ist das beste Essen dafür auch.
Ich bin echt positiv überrascht, weil ich finde veganen Käse meistens echt richtig scheiße. Aber es schmeckt doch gut, oder?
Mhm. Mega.
Schmeckt das noch so wie früher?
Mhm, voll.
Ich glaube, wir haben noch was anderes dabei, was deine nostalgischen Feelings nach
Stimmt,
oben bringen
wir haben
könnte.
Einen zweiten Snack. Jetzt wird abgesnackt.
Aha, geil. Mega.
Was siehst du?
Das sind die Paprika-Chips von Ja. Darf ich die Marke nennen?
Ja.
Ja, also
ja.
Ja, das ist schon wichtig. Also in der Nähe von meiner Schule gab es halt damals diesen einen besagten Supermarkt, wo es diese Chips gab. Und für mich als richtiges Dorfkind war das halt übelst geil, dass man plötzlich so Zugriff hatte auf Lebensmittel, die man sich einfach selber kaufen konnte.
Voll.
Und nicht auf den komischen Vorratsschrank mit der Eltern irgendwie angewiesen war. Und dann war das so der Snack der Wahl. Ich weiß noch, damals haben diese Chips 69 Cent gekostet. Und hatten auch noch nicht dieses fancy Design, sondern waren einfach so weiß. Und
stimmt,
also das war noch so
noch.
Dieses so, damit es billiger aussieht, so mäßig. Aber ja, die sind Hammer.
Wollen wir probieren.
Ich finde wirklich, wenn man so 13, 14 war und sich einfach einen Energy Drink und Chips gekauft hat, man hat sich einfach wie ein Boss gefühlt. So, das war krank.
Aber man ist auch, andererseits denke ich, man ist auch mega kreativ geworden so zu Hause, wenn man nichts hatte, was man da so gesnackt hat. Weil ich habe zum Beispiel, weil wir hatten ja auch irgendwie nie Süßigkeiten, ich habe dann immer dieses, kennt ihr so vom Backen, so dieses Haselnuss-Krokant, das habe ich immer gegessen. Oder mir einfach so einen fetten Kakao gemacht mit irgendwie so einer Schicht Schokolade, damit es irgendwie so ein bisschen knallt.
Voll geil.
Und holst du dir das heute manchmal noch? Also so Paprika, Willow-Chips oder?
Nee, ich bin auf Salz-Chips umgestiegen.
Ah, okay.
Krass.
Gut. Aber es sind schon geil. Kann man mal machen.
Dann sind wir jetzt auf jeden Fall sehr gut genährt für den Moment mit dem Schinken-Käse-Croissant und auch den Chips und können erstmal weiterfahren. Wohin wollen wir denn als nächstes fahren?
Also als nächstes fahren wir, würde ich sagen, in eine Kirche in Pirna, zum Beispiel ins Gemeindezentrum in Pirna-Kopitz, zu einem Jugo, ein sogenannter Jugendgottesdienst.
Kannst du mal so beschreiben, wie es bei so einem Jugo, bei so einem Jugendgottesdienst aussah?
Also genau, in dem Fall wäre das jetzt so ein ganz heller, offener Raum, wo eben ganz viele Stuhlreihen stehen, wo dann irgendwie, wenn man schon reinkommt, irgendwie trifft man schon mega viele Leute, die man so kennt. Wenn es dann losgeht, dann ist es meistens, ist es ja auch so ein bisschen jugendlicher gestaltet, der Gottesdienst. Also in dem Fall, meistens gibt es am Anfang so ein Anspiel. Ich weiß nicht, ob man dieses Konzept kennt.
Ja.
Ich finde das im Nachhinein richtig witzig, weil das meistens so diese richtig super cringen, so halb super schlecht geschauspielerten Szenen sind, wo man dann irgendwie den Jugendlichen das Thema so ein bisschen näher bringen möchte.
so verkatert im Gottesdienst früh mit so den anderen jungen Gemeindeleuten spielt man irgendwas, wo man überhaupt nicht rafft, was man da erzählt. So.
Ja, und man hat auch überhaupt keinen Bock drauf, das zu machen. Also ich glaube, gerade in dieser Zeit ist einem ja auch alles peinlich, voll, was man machen muss. Ja. Genau, aber das Coole bei diesen Gottesdiensten war halt schon, dass das die Jugendlichen quasi wie so selber organisiert haben. Und dann war das eben auch natürlich so ein bisschen angepasst. Dann gab es schon coolere Lieder als die, die man im normalen Gottesdienst dann immer gesungen hat. Und ja, auch die Predigt ging dann halt eher vielleicht um ein Thema, wo man jetzt so ein bisschen mehr mit anfangen konnte, würde ich sagen.
Was ist dein Lieblingslied gewesen? Oder immer noch? Es gibt ja ziemlich gute Kirchenlieder.
Man wird ständig heimgesucht von Kirchenohrwürmern, auch wenn man es so ewig nicht gehört hat.
Jakob, was ist deins? Vielleicht erstmal da anfangen? Was ist dein liebstes Kirchenlied?
Wo ich auch stehe, du warst schon da. Was ich auch fühle, du bist mir nah. Kennt ihr das?
Nee.
Scheiße.
Aber das hast du schön vorgetragen.
Danke, Jakob. Das hast du gut gelernt. Und was ist deins?
Ich glaube, was mir zuerst eingefallen ist, Lauda to See.
Oh, ja, okay. Wichtig. Das haben wir uns die ganze Zeit für unsere Konfi gewünscht und wir haben es nicht bekommen. Es wurde einfach nicht eingebaut, weil unser Pastor uns, glaube ich, einfach gehasst hat.
Und kennt ja auch so diese Umwandlungen von dem Song, wo man so andere Sachen dann gesungen hat?
Nein. Wie so moderne
Das ist
Songs.
Ja eigentlich so Latein oder so. Laudato si, so, Omi, Signore. Und dann hat man natürlich dauerhaft Omis und Senioren gesungen und so ein Scheiß.
Wir nicht. Wir waren,
ihr wart ja lustig.
Ihr wart richtig verrückt.
Schön, drauf, Jakob. Genau, also das war für mich super wichtig in meiner Jugend, also ein ganz wichtiger Ort, wo ich so ganz viele Freunde von mir kennengelernt habe, die ich auch, mit denen ich bis heute noch befreundet bin. Ich glaube, weil, also genau, meine Eltern sind auch Christen und ich bin auch christlich aufgewachsen. Und ja, gerade so im Dorf, finde ich, gibt es dann meistens gar nicht so viel andere Sachen, wo man jetzt wirklich so seine Freizeit verbringen kann. Zumindest haben die mich gar nicht angesprochen, als ich so jugendlich war. Und dann war das irgendwie so sehr naheliegend, dass man dann irgendwie so in die sich bei diesen Kirchaktivitäten irgendwie dabei ist. Aber also ich will das auch gar nicht so irgendwie jetzt so mega verherrlichen oder so. Also ich habe auf jeden Fall auch Zeiten gehabt, wo ich schon in so ein bisschen so erzgebirgische Bible-Belt komischen Freikirchen mal so unterwegs war, wo es wirklich auch also Sachen so gelaufen sind, die ich so im Nachhinein super schlimm finde. Also wo Leute einfach für ihre Sexualität irgendwie ausgeschlossen wurden oder so. Und ich glaube, ich hatte einfach auch so ein bisschen Glück, dass diese Kirchgemeinde, wo ich quasi dann eben so aufgewachsen bin, halt mega liberal und cool war.
Voll geil.
Das war auf jeden Fall schon, würde ich sagen, so ein Ort, wo so auch eher alternativere Leute dann so sich getroffen haben. Ja. Und das ist einfach auch leider nicht überall so.
Ja. Ich fand es auch bei uns irgendwie ganz spannend, weil ich glaube, meine Eltern waren früher, so vor 10, 20 Jahren, noch viel aktiver da. So, das war ihr Hauptbestandteil des Lebens. Und ich glaube, so mit den Geflüchteten, die auch irgendwie vermehrt dann nach Zwickau kamen, 2015, haben sie so gecheckt, dass auch in der Kirchgemeinde so die Nächstenliebe nicht immer an erster Stelle stande und dann Leute irgendwie rassistische Scheiße gelabert haben. Und das hat, glaube ich, bei ihnen so ein bisschen zu einem Prozess der Entfremdung davon in Teilen so geführt. Und ich fand das für mich irgendwie voll spannend, zwar in der Kirche so coole Menschen zu treffen, mit denen man irgendwie teilweise bis heute so Kontakt hat und gleichzeitig aber auch das so als Ausgangspunkt zu nehmen, um sich mehr so mit Politik und Kram zu befassen. Ich weiß nicht, wie es bei euch war.
Ja, voll. Also ich meine, gerade in Ostdeutschland ist das ja ein besonderes Thema mit der Kirche und ich finde, das nimmt man auch bis heute immer noch sehr stark wahr, dass es deutlich politischer ist und dass sich da deutlich mehr Gedanken auch um die Gesellschaft gemacht wird und nicht nur um Gott.
Voll. Also ich würde auch sagen, dass mich die Kirche oder ja, diese Zeit auch einfach so dort irgendwie voll politisiert hat. Ich war dann über Leute, die ich da kennengelernt habe, waren wir so bei den ersten Demos damals in Dresden, noch so zum 13. Februar und so. Und ich glaube, da habe ich auch so gecheckt, wie wichtig so gesellschaftspolitisches Engagement einfach ist. Also ich habe, oder das finde ich, glaube ich, auch so cool an diesen Strukturen, dass es einfach Leuten in einem echt jungen Alter ermöglicht, auch irgendwie selber sowas beizutragen und irgendwie so zu verstehen, dass man sich selber irgendwie aktiv einbringen kann und dann auch irgendwie zu seinen Vorstellungen irgendwie was gestalten kann. Und das habe ich auf jeden Fall immer mega genutzt, irgendwie auch so in der Zeit, und war da immer sehr aktiv einfach. Und ich glaube, deswegen, also bin ich rückblickend einfach auch irgendwie so voll dankbar für die Zeit und für die Leute, die sich da einfach so eingesetzt haben.
Voll, und ich glaube, ich habe mittlerweile auch so sehr viel Kritik an Kirche etc., aber Kirche war halt ein Punkt, wo man zumindest, auch wenn man irgendwie nicht in einer Großstadt gelebt hat, andere Leute treffen konnte, und dafür war es einfach mega wertvoll.
Voll. Ja. Mhm.
Es gibt vielleicht einen Song, der ganz passend ist für diese Zeit für dich. Mal gucken, ob wir deinen Geschmack gleich treffen werden.
Kling, klang du an dich, die Straßen entlang. Kling, klang du an dich, die Straßen entlang.
Was ist das für ein Song?
Ja, was ist
kommt
das
in den Kopf?
Kling, klang ist das von Keimzeit. Und ich habe den früher eben in dieser Kirchenzeit so ultra oft gehört, weil der Gerd, der damals so der Leiter von dieser evangelischen Jugend in Pirna war, das war so sein Lieblingslied. Und immer wenn wir dann mal so auf eine Rüstzeit gefahren sind, also um sich sozusagen so bei ihm zu bedanken, wurde das dann immer so als Ritual so gespielt. Und er hat das dann auch wie so Karaoke-mäßig so mitgesungen.
Ach,
und halt alle haben dann mitgesungen und so. Und deswegen kenne ich dieses Lied halt irgendwie schon immer. Und habe aber nie gecheckt, dass das ja so voll die Ossi-Hymne ist. Ich habe das dann eben vor ein paar Jahren, als ich dieses Buch von Valerie Schön, Jan Ostbewusstsein, gelesen habe, da schreibt sie halt über diesen Song. Da habe ich dann so gedacht, krass, ja, den kenne ich in- und auswendig, aber jetzt hat er nochmal so eine neue Bedeutung für mich bekommen.
Ja, man kann auf Partys immer, wenn man den Song anmacht, dann kann man genau die Tanzfläche teilen zwischen Westies und Ossis, finde ich. Das ist super krass. Also, ja.
Ich wollte sagen, ich würde nie Karaoke singen, aber Kling-Klang war der einzige Song, den ich während Karaoke singen würde.
Das haben wir jetzt konstatiert, ey, das muss stattfinden. Du meintest ja gerade, dass ihr das so voll oft auf so Rüstzeiten gehört habt. Vielleicht musst du noch einmal kurz für die Zuhörenden beschreiben, was genau eine Rüstzeit ist, weil ich kann mir vorstellen, dass das nicht jeder weiß.
Mhm. Ja, Rüstzeiten sind quasi wie so Fahrten für Jugendliche in der Kirche. Wie würde man das sonst sagen?
Also, so Ferienlager für Christen.
Genau, so mäßig, ja. Genau, bei uns war das dann zum Beispiel so vor der Konfirmation, ist man dann in den Winterferien irgendwie so ein oder zwei Wochen weggefahren mit den ganzen Leuten, die quasi auch konfirmiert wurden.
Zum Beispiel sowas wie eine Konfifahrt einfach.
Konfifahrt, ja.
So
kurz und knackig.
So haben wir es genannt.
Ja, genau.
Ja, geil.
Aber, ja.
Dann lasst uns mal nicht zu einer Rüstzeit fahren, aber trotzdem weiterfahren. Was könnte eine nächste Station für uns sein?
Ja, wir würden jetzt weiterfahren Richtung Graupa. Da ist so eine, also Graupa ist so ein bisschen so der Speckgürtel von Pirna oder so, schon so ein bisschen so mehr Richtung Dresden. Und da ist so eine Kleingartenanlage. Und da hat Jerome, mit dem ich in die Schule gegangen bin, der in meinem Jahrgang war, seine Eltern oder Tante oder keine Ahnung, die hatten auf jeden Fall da so einen Garten. Und der hat da öfter mal Partys veranstaltet.
Geil.
Und ich glaube, das war so voll das Ding früher auch bei mir, weil in Pirna gab es zwar so zwei, drei so Clubs in Anführungszeichen.
Ja, immerhin, ne?
Pyroyal, legendärer Laden, leider nur einmal da gewesen. Also da ist man halt irgendwie nie hingegangen. Also ich glaube, da waren wir auch noch so ein bisschen zu jung, als es die noch gab. Und wir haben halt irgendwie eher so Hauspartys gefeiert oder eben Gartenpartys. Und Jerome war halt der, warum auch immer sich das immer wieder angetan hat, diese ehrenlosen Partys zu veranstalten. Weil das ja damals ja schon, weil ich weiß, vielleicht ähnlich, aber das war wirklich einfach nur so ein ehrenloses Besaufen.
Ja.
Richtig schlimm. Wir haben auch so, also ich trinke heute schon seit einigen Jahren keinen Alkohol mehr, deswegen ist das für mich rückblickend auch so absurd. Also wir hatten zum Beispiel, hatte ich mit meinen Freundinnen so ein Getränk, das nannte sich Reudenmix. Da haben wir wirklich einfach nur alles in eine Flasche geschüttet getrunken. Also ekelhaft einfach, ja.
Aber fandest du es damals auch schon ekelhaft oder habt ihr euch eingeredet, dass es mega geil ist?
Ich glaube damals, ich habe diese Partys noch nie so wirklich gemocht und ich glaube, war eher so ein Mix aus so FOMO und Gruppenzwang, dass man halt irgendwie da dabei sein musste, wollte. Und dann war halt irgendwie Alkohol so das Mittel der Wahl, um das halt irgendwie ein bisschen erträglicher zu machen wahrscheinlich.
Aber waren da auch so coole Leute oder warst du da einfach nur so und dachtest ja eigentlich, wo bin ich hier gelandet?
Ja, waren schon auch ein paar coole Leute. Also schon auch so Freunde von mir sind da hingegangen. Aber es war trotzdem so ein, ja, so dieser so ein bisschen prollige Party-Vibe mit so richtig schlimmer Musik. Und es ist ja auch dann dementsprechend, weil man ja auch so viel getrunken hat, auch immer total schnell eskaliert. Und Leute haben irgendwo hingekotzt und so. Also es war Und ich hatte halt immer das Problem, dass ich ja auch nie nach Hause gehen konnte, weil ich ja einfach nicht mehr nach Hause gekommen bin. Das heißt, ich musste halt entweder bis zum ersten Zug, was halt irgendwie 6 Uhr morgens oder so war, irgendwo ausharren, was schrecklich war. Oder man hat halt dann irgendwo übernachtet bei irgendwelchen Leuten, aber dann war man auf die angewiesen, dass die dann auch nach Hause gegangen sind. Und wenn die sich dann abgeschossen haben, dann hatte man ein richtiges Problem. Ja.
Schlimm war, wenn Eltern dann Fahrer gemacht haben. Und dann in die Augen ihrer sturzbetrunkenen Kinder gucken mussten, wenn sie uns abgeholt haben.
Voll. Ist bei mir nie, also nur, ich habe vorhin echt noch dran gedacht, ist bei mir nur ein einziges Mal vorgekommen, dass mein Vater überreden konnte, dass er mich vom ersten Zug abholt. Und ich habe mir sozusagen bei dieser Gartenparty so felsenfest vorgenommen, ich bleibe bis um 6 hier, komme was wolle. Und es war halt, keine Ahnung, 1.30 Uhr, die erste Person hat halt in dieses Haus gekotzt. Dann haben irgendwie Leute noch so richtig angefangen rumzumachen in dem Bett da. Und es war so richtig, es war einfach nur schlimm. Es hat in Strömen geregnet. Ja. Und es war klar, hier geht jetzt gar nichts mehr. Und dann bin ich irgendwie so im strömenden Regen noch zu Freunden nach Hause gefahren. Es war so eine Horrornacht einfach.
War eigentlich auf diesen Partys oder so Politik auch in Teilen schon so ein Ding? Oder hat man da nicht drüber gesprochen? War es eher niederschwellig?
War gar kein Ding.
Gar kein Thema.
Okay. Nee.
Nee, voll. Ich musste so zurückdenken an eine Story, wo ich auch auf so einer Gartenparty mäßig war, wo auf einmal viel zu viele Leute waren und wo ich dann irgendwie einer Freundin so beigestanden habe, als sie gerade gekotzt hat und dann kamen, während sie so gekotzt hat, so Faschos an, die uns so belappt haben und ich will nicht wiederholen, was sie irgendwie gesagt haben und irgendwie fand ich es da voll krass, weil ich war so 15, 16 und dachte so, yo, wir wollen doch hier nur saufen, so wie in den letzten 2 Jahren zuvor auch. Warum kommt hier auf einmal sowas?
Ja. Krass, nee, es war bei uns auch nie.
Ja, dann lasst uns auf eine Party ohne Faschos begeben und vielleicht noch einen passenden Song dazu anhören, oder?
Ja.
Auf den freue ich mich. We are gonna dance into the sea. All I want is you, you're my sherry. Never seen a girl that's so jolly. All I want is you. Oh my God.
Hit.
Hammer. Hammer Song.
Das ist also dein Lieblingslied.
Mega. Ich habe sie tatsächlich vor mal so gepumpt vom Podcast und dachte so, ja, ist schon ganz geil. Auch ironisch kann man das
sag
hören.
Sag mal erstmal, jetzt fangen wir mal bei den Basics an. Was ist das für ein Lied?
Das ist Ma Chérie von DJ Antoine und war halt damals so ein Hit. Kam auf jeder Party auf jeden Fall.
Wer ist eigentlich DJ fucking Antoine?
Weiß ich auch nicht, aber man kennt ihn irgendwie so ein bisschen zu gut. Also
ja,
es gibt so voll. Es gibt mehrere Lieder
ja.
von dem.
Ja, ja.
Was ist so der Vibe, an den du denkst, wenn du das Lied hörst?
Ja, selbstgemischte, eklige Getränke, bei denen der Alkoholgehalt auch viel zu hoch ist, ja. Und dann so ein bisschen so unbeholfen auf der Tanzfläche stehen und irgendwie nicht so richtig wissen, wie man jetzt eigentlich dazu tanzen soll. Aber ja.
Vielleicht.
Also so schon so ein bisschen, also ich bin so ein bisschen cringe, wenn ich jetzt so im Nachhinein daran denke.
Ja, mir gibt das auch immer so krasse Ferienlager-Vibes, wo es so Kinderdisco-mäßig dann immer gab. Und dann stand man da und alle haben irgendwie im Kreis getanzt und so. Und irgendwie ist es cringe, aber irgendwie vermisse ich es auch manchmal so ein bisschen, glaube ich. Lass uns einen Shoutout an Jerome machen zum Abschluss.
Ja, Shoutout. Danke Jerome nochmal für alles.
Lass uns vielleicht weiterfahren. Wo könnte man OKF beenden in Pirna?
Ja, ich glaube, die OKF beenden wir am Bahnhof. Da gibt es auch einfach nur so ein Bahnhofsgebäude. Da war früher sogar ein Club drin. Ich glaube, der hieß Trabi.
Krass.
Aber den gab es zu meinen Zeiten, also es war schon immer so ein bisschen ein komisches Etablissement, sage ich mal. Ansonsten gibt es da einfach nur so eine Wendeschleife zum Hin- und Wegfahren. Ja, also da geht nichts. Und der Bahnhof war generell ein Ort, wo man sich sehr ungern aufgehalten hat, würde ich sagen. Also für mich so jetzt sinnbildlich für diese Möglichkeit, einfach auch rauszukommen aus Pirna, was dann ab einem gewissen Alter auf jeden Fall für mich irgendwie mega wichtig war. Weil ich glaube, ich habe halt irgendwie so jetzt nochmal so rückblickend auch voll gemerkt, dass Pirna auch so eine Stadt ist, wo man einfach ab einem gewissen Zeitpunkt die älteste Person ist. Also man, also es ist einfach normal, dass die Jahrgänge über dir einfach auch weggehen. Und sobald ich dann so in der Oberstufe war, gab es halt irgendwie niemanden mehr so richtig, der älter war, an dem man sich noch so orientiert hat oder den man cool fand. Und anders als, wie ich es mir vorstelle, wenn man jetzt zum Beispiel halt irgendwie in Dresden aufwächst, wo es einfach auch eine voll lebendige Studiszene gibt irgendwie, sondern man ist dann halt irgendwie so die Älteste und damit natürlich automatisch auch die coolste Person in Birna. Genau, und deswegen war es dann schon ab einem, ja, irgendwann so, dass ich einfach auch viel nach Dresden gefahren bin und da dann auch irgendwie Leute kannte und einfach so ein bisschen weg wollte aus diesem so kleinstädtischen, aus dieser kleinstädtischen Umgebung.
Ja, für mich war auch der Bahnhof mega wichtig. Also ich hatte das Glück, ich komme aus einem Ortsteil oder wie ich jetzt immer noch sagen würde, Dorf von Ludwigslust und das ist, hat einen ICE halt und das ist mega krass und ich meine, hätten wir den ICE halt nicht gehabt, glaube ich, wäre alles, was danach gekommen wäre, in meinem Leben nicht passiert. Also dieses Wegfahren und irgendwie die Möglichkeiten, die damit einhergegangen sind, so, ich meine, das erste Mal in Berlin oder Hamburg oder ich meine auch früher alleine Schwerin war für mich die größte Stadt der Welt. So, Schwerin war so krass. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Jakob, aber
voll.
Der Bahnhof war mega wichtig.
Ich konnte auch gerade voll relaten zu diesem Ding, dass man irgendwie keine so Vorbilder, die älter hatte, mehr in der Stadt hatte. Ist jetzt vielleicht irgendwie ein loster Punkt, aber ich hatte so 12. Klasse Zwickau das Gefühl auch, dass wir irgendwie schon mit zu den Coolen gehören, keine Ahnung. Dann kommt man nach Leipzig, Dresden, Halle und sieht so viele alternativ aussehende Menschen, die irgendwie krasse Klamotten tragen und ich dachte mir so, was habe ich da eigentlich die ganze Zeit verpasst damit, dass ich dir auch Zwickau rausgekommen bin, so. Ja.
Voll.
Kann man so sagen, dass du dich in Pirna ab einem gewissen Zeitpunkt einfach nicht mehr zugehörig gefühlt hast, so?
Ja, voll. Ich glaube einfach, dass ich, je älter ich wurde, auch so meine Interessen einfach immer weiterentwickelt haben. Also gerade so in der Oberstufe, ich war dann im Kunstleistungskurs und habe mich halt irgendwie mega für so Subkultur interessiert. Und damals war ja auch so diese Hipster-Zeit und da war ich so irgendwie mega Fan und habe dann so analog fotografiert und mich vegan ernährt und war halt ein ganz anderes Level natürlich. Aber nee, ich glaube, ich habe da einfach nicht so Anschluss gefunden. Bis auf die so paar so Freundinnen, die ich hatte, die so ähnliche Interessen haben, war da irgendwie sonst nicht so viel zu holen.
Und wie hast du das Problem gelöst? Also wie bist du raus in die Welt gekommen? Oder wie konntest du dich connecten mit anderen, die auch ähnliche Interessen haben?
Also ich glaube, Internet war schon zentral. Also das war so meine, auch so Tumblr-Zeit, wo ich auch viele Leute irgendwie auch kennengelernt habe. Und darüber sind schon auch so Kontakte entstanden, dann halt vor allem auch irgendwie nach Dresden. Und dann habe ich das immer mega gefeiert, so übers Wochenende irgendwie meine Friends in Dresden zu besuchen und dann mal so in die Neustadt zu gehen oder so.
Geil. Facebook hat da auch eine große Rolle gespielt?
Auf jeden Fall. Wobei ich mich auf Facebook, glaube ich, weniger mit den Leuten direkt connected habe, sondern die so richtig creepy einfach gestalkt habe. Also gerade mit diesem Gedanken, dass man sich irgendwie so ein bisschen Inspo holen wollte für alles Mögliche, auch so wie man Fotos macht, wie man sich anzieht, was man für Musik hört und so, habe ich einfach echt meine Freizeit damit verbracht, irgendwie random Facebook-Profile mir anzuschauen von irgendwelchen Leuten aus Dresden oder so und hatte dann so meine, so ein paar Experten, die ich so richtig cool fand, dann habe ich mir einfach oft so die Fotos von denen irgendwie angeguckt und das war dann immer so ein bisschen so, ja, so meine Role Models in der großen Stadt Dresden.
Und wahrscheinlich Loki wirklich eine Hilfe dabei, sich dann in Dresden schneller zu Hause zu fühlen, oder?
Voll, ja.
Und wie sah dein Facebook-Profil aus?
Ja, wie sah mein Facebook-Profil aus? Gute Frage. Also ich habe auf jeden Fall sehr, sehr oft mein Profilbild gewechselt. Das war natürlich auch übelst wichtig, dass man da so ein extrem cooles Foto, schwarz-weiß auch gern mal, drin hatte. Ja, und ich glaube, ich habe da schon dann einfach auch oft nachgemacht, was ich so bei anderen Leuten gesehen habe. Also gerade so in dieser Hipster-Zeit war das ja auch so mit diesem, keine Ahnung, so ein bisschen von oben und boah, schrecklich dieser Style, den ich dann damals auch hatte. Röhrenjeans, Jeanshemd. Ich glaube, ich hatte sogar, war das vielleicht noch meine Dreadlock-Zeit?
Crazy.
Ich weiß es nicht. Aber ja, da habe ich viel ausprobiert.
Dann stellen wir uns vor, dass wir jetzt in Dresden gelandet sind und packen mal ein passendes Getränk dazu aus. Was hast du hier vor dir stehen?
Ja, Mann, ich habe hier eine leckere Flasche Club Mate.
Wow.
Heute Standard, damals das Getränk, was es auch super selten irgendwie gab. Und dann war ich immer so auf der Jagd nach der nächsten Club Mate Flasche.
Aber ich glaube, es ist in Teilen bis heute so. Also ich habe 2020 Abi gemacht. Und in Zwickau war es noch kein Ding für uns, regelmäßig Club Mate zu trinken.
Nee, bei uns
so.
Auch nicht.
Krass.
Ja. Mhm. Ja, Prost. Ne?
Prost.
Wie hat sich dein Leben durch Dresden verändert? Oder auch du selbst? Also wie hat dich diese Stadt beeinflusst, dass du dann da auch viel warst?
Also ich glaube, ja, wie soll ich sagen? Also ich glaube, Dresden hatte für mich oder war für mich in der Zeit, wo ich noch zur Schule gegangen bin, einfach schon die Großstadt. Und dann habe ich mich einfach schon sehr dahin orientiert und habe dann halt irgendwie schon in der Schulzeit den Wunsch gehabt, zum Beispiel Kunst zu studieren, was ich dann auch in Dresden gemacht habe. Und ich glaube, schon so diesen Fokus irgendwie zu haben, das hat dann auf jeden Fall so meine Schulzeit irgendwie auch sehr begleitet, dass ich sozusagen wusste, ich will irgendwie dahin, ich will an diese Kunstuni, mhm, und mich so darauf vorzubereiten sozusagen.
Es gibt ja so ein Battle in Sachsen, nämlich Dresden oder Leipzig.
Ja.
Für dich dann wahrscheinlich ganz eindeutig Dresden, oder?
Klar, also ich finde Leipzig natürlich auch cool und ich verstehe auch die Vorzüge, die Leipzig hat. Aber ich finde das einfach super nervig, dass oft irgendwie die Leute, die in Leipzig wohnen, gefühlt so ein bisschen sich schnell so über Dresden erheben. Weil, mhm, glaube ich, Dresden immer so ein bisschen so diesen so provinzielleren Vibe
voll
hat.
Echt?
Ja.
Habe ich schon das Gefühl. Also ich, ja, glaube auch so, weil... Also ich glaube, Dresden ist ja auch einfach so sehr so dieses Barocke und keine Ahnung, mhm, so diese Altstadt und Frauenkirche bla bla, ja, und Semperoper. Und dann ist natürlich Dresden noch einfach Pegida-Stadt. Mhm. Ne?
Und
das war
ist
ja
viel
auch super krass. Ja,
einfach auch.
Genau, und ich glaube dann Leipzig, oder ich habe das Gefühl, die Bubble, die ich so mitbekomme aus Leipzig, mhm, stilisiert sich ja schon gern als so die linke Stadt im Osten und
voll,
keine,
ja, okay,
Ahnung.
Voll.
Und ey, voll geil so. Ich finde es auch mega angenehm, immer in Leipzig zu sein, aber es ist ja einfach irgendwie, ja, überheblich und bringt auch einfach den Leuten nichts, die halt woanders leben, dass man sich immer nur dafür abfeiert, dass, ja, es bei einem halt voll geil ist.
Total.
Ja.
Gibt's einen Song, den du mit dieser ganzen Zeit Dresden und Mate und irgendwie neues, so ein bisschen neues Lebensgefühl verbindest?
Voll. Ich habe mir Phoenix Listomania ausgesucht. A list of mania.
Think less but see it grow. Like a ride, oh. Warum dieser Song? Was bedeutet der dir?
Ich denke bei dem Song einfach an meine, ja, so diese Indie-Era, wo ich irgendwie genau mich so für die Musik interessiert habe, für diesen auch so Style irgendwie in der Zeit. Und ich glaube, ich habe den Song so das erste Mal gehört, als ich auch so in der Schulzeit dann auf meinem ersten so Indie-Festival war, mhm, beim Jenseits von Millionen in Brandenburg. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht kennt. Mhm. So ein ganz kleines Indie-Festival. Und es war dann einfach so dieses Feeling von geil, man ist irgendwie ist man noch so zu Hause, aber man ist auch schon so fast weg und hat irgendwie vielleicht, also hat schon so ein bisschen so Sehnsucht nach dem Weggehen und fühlt sich schon so ein bisschen frei und, ja, Sommer und Abi-Zeit und so, das ist so der Vibe für mich von diesem Lied.
Was ist dein heutiger Bezug zu Pirna? Also kommst du gern zurück oder suchst du vor allem genau diesen Vibe?
Ich bin viel in Pirna, einfach auch, weil ich da noch Familie habe, mhm, und ja, schon da gerne irgendwie besuche, aber muss sagen, dass ich heute mich immer unwohler in Pirna fühle. Also es ist, also ich finde, die Stadt hat sich zum einen verändert, was ja, glaube ich, viele Kleinstädte betrifft, dass es einfach viel mehr Leerstand gibt. Es gibt, mhm, nicht mehr so diese belebte Innenstadt, wie ich sie von früher, ja, irgendwie noch in Erinnerung habe. Und auch, ich finde einfach so dieses zwischenmenschliche Klima ist einfach viel krasser geworden. Also ich merke, wenn ich in Pirna aus der Bahn, also aus dem Zug aussteige und dann irgendwie so 10 Minuten durch die Innenstadt laufe, dass ich konstant auch so angespannt bin, weil ich irgendwie, mhm, immer Angst habe, dass irgendwie auch Leute angepöbelt werden oder so oder auch im Bus. Also ich finde es immer sehr, sehr unangenehm, weil ich das schon das Gefühl habe, man merkt einfach, ja, dass es da einfach super viele Leute gibt, die irgendwie rechts sind und AfD wählen und sich da irgendwie auch so ein bisschen vielleicht überlegen fühlen. Und das finde ich mega schade. Ja, ich glaube, dass ich dann immer ganz froh bin, dass ich da sozusagen auch wieder wegfahren kann. Mhm. Ja.
Wann hast du so gecheckt, dass irgendwie deine Lebensrealität in Ostdeutschland vielleicht eine andere ist als die von anderen Menschen? Und wie zeigst du das jetzt irgendwie in deinen Posts?
Die Zeit, wo mir das klar geworden ist, da war ich tatsächlich im Ausland, da habe ich einen Freiwilligendienst in Litauen gemacht und da ging es so richtig los mit Pegida. Das war 2014 und das war für mich total krass, weil man sagt irgendwie, man kommt so aus der Nähe von Berlin vielleicht oder so. Und plötzlich war sozusagen so, Dresden war in aller Munde und plötzlich kannten das alle. Dann wurde ja auch total viel berichtet über eben den rechten Osten und so weiter. Und ich glaube, das hat bei mir erstmal, da hat es bei mir erstmal so ein bisschen Klick gemacht. Und darauf folgten einfach ganz viele Situationen, wo man eher so von außen, würde ich sagen, zur Ostdeutschen gemacht wurde. Und dann dadurch irgendwie angefangen hat, das zu reflektieren. Also, dass man, ich hatte dann mal ein Stipendium von der Stiftung und habe dann gemerkt, krass, ich bin die Einzige aus dem Osten hier im Raum. Aber ich habe das nur gemerkt, weil das von außen auch so gesagt wurde und dann da irgendwie die Witze über Sächsischreden gemacht wurden oder über den sogenannten ostdeutschen Dialekt. Und ich glaube, das war dann so die Zeit, wo ich angefangen habe, das so mehr zu reflektieren und mich auch ganz viel mit meinen Freundinnen ausgetauscht habe. Und wir dann so alle irgendwie gemerkt haben, ach krass, wir haben das gar nicht einfach nur alle für uns, sondern uns geht irgendwie allen so und dafür gibt es wahrscheinlich halt einen Grund. Und was ich jetzt so bei Instagram versuche abzubilden, sind vielleicht auch mehr so Feinheiten. Also ich versuche da gar nicht so, jetzt platt gesagt, einen Trabi zu filmen und zu sagen so, geil, Ostdeutschland, sondern so ein bisschen zu schauen, was finde ich noch so in meiner Umgebung, was vielleicht noch so ein bisschen ostig ist und ich irgendwie auch oft als so sehr charmant wahrnehme. Also, keine Ahnung, ich bin zum Beispiel ein großer Fan von Waschbeton, was ja oftmals die Verkleidung von solchen DDR-Plattenbauten ist. Aber ich habe auch bei mir zu Hause ganz viele kleine Dinge, die eigentlich aus der DDR kommen, die ich auch so aus meiner Kindheit von zu Hause kenne. Und ich finde es irgendwie schön, die nochmal so, also die so irgendwie zu appreciaten. Nicht nur, weil die aus der DDR kommen, sondern weil ich auch finde, dass das einfach coole Gegenstände sind, die ich vom Design und so total toll finde. Und ich glaube, dass das, oder was ich gespiegelt bekomme, ist, dass Leute sich dadurch so ein bisschen empowered fühlen, so über ihre eigene Identität nachzudenken oder damit irgendwie offener umzugehen und dass sozusagen dieses ganze Ostthema so ein bisschen positiver besetzt wird und mal von einer anderen Seite vielleicht auch beleuchtet wird, als eben nur über Nazis zu sprechen. Ja.
Gibt es so Fragen, die du vielleicht auch in diesem Kontext einfach nicht mehr hören kannst?
Ja, ich glaube, also mich nervt immer dieses Ostalgie-Thema total. Ich kann aber verstehen, dass Leute das auch ganz schnell denken, wenn sie meinen Content sehen, weil es ja natürlich einen DDR-Bezug hat. Aber also mir wird sozusagen öfters nicht vorgeworfen, aber schnell so eine Ostalgie da reingelesen, wo ich finde, dass mir das überhaupt nicht zusteht als eine Person, die halt lange nach der Wende geboren ist und oder anders gesagt, ist mir ja bewusst, dass die DDR einfach irgendwie eine Diktatur und ein Unrechtsstaat war und dass ich mich jetzt nicht danach sehne, in einer Umgebung zu leben, die nur aus DDR-Dingen besteht oder ich sehne mich dahin irgendwie nicht zurück oder so und versuche da immer so diesen schmalen Grat zu finden zwischen etwas wird verherrlicht, aber ich möchte es auch nicht bashen und das ist manchmal irgendwie auch nicht so einfach.
Findest du, dass die Erfahrungen, die du in Pirna gemacht hast und viele andere ja wahrscheinlich dann auch in Pirna gemacht haben, irgendwie stellvertretend für den Osten stehen können? Also, dass da irgendwo, siehst du da irgendwo Parallelen, keine Ahnung, bei den Sachen, die jetzt zum Beispiel in den Medien oder so über Ostdeutschland gesagt wurden oder werden, siehst du da irgendwie was, wo das sozusagen im Kleinen für dich in Pirna sichtbar war?
Man merkt in Pirna, finde ich schon, dass quasi über die Jahre die Stadt wahrscheinlich immer weniger attraktiv geworden ist für Menschen, um halt irgendwie dort zu bleiben, zumindest so in meiner Altersgruppe, sage ich mal. Das ist wahrscheinlich schon was ich denke, was viele Menschen in so ostdeutschen kleinen Städten kennen, dass es da keine so Bleibeperspektive vielleicht gibt. Voll. Und natürlich kennt man auch einfach diese Abwertung, die einem halt irgendwie begegnet, wenn man halt erzählt, woher man kommt. Also, und ich will da auch nichts verherrlichen, ne? Also in Pirna ist einfach echt dahingehend auch einfach super schlimm, ne? Also, dass die den ersten AfD-Oberbürgermeister gestellt haben und dass es da auch immer wieder zu irgendwelchen rassistischen Übergriffen kommt oder so. Das ist ja nicht schön zu reden, aber ich glaube, man müsste halt irgendwie mehr schauen, dass man ja auch irgendwie junge, coole Leute vielleicht dahin zieht oder ja einen Anreiz schafft, dass man da auch irgendwie trotzdem ja ein gutes Leben führen kann.
Voll. Ich finde, das ist immer voll der schmale Grat so zwischen, man muss die Problemlage einfach anerkennen und auch mal den Finger in die Wunde drücken, aber man muss auf der anderen Seite irgendwie auch Leute zeigen, die vor Ort eine ganz andere Jugend verbracht haben als irgendwelche Neonazis. Danke dir auf jeden Fall.
Ja. Und jetzt, es gibt ja immer die berühmten letzten Worte.
Oh Gott.
Was willst du als offizielle Ostfluencerin uns und unseren HörerInnen von OKF noch mitgeben zum Schluss?
Zieht nicht nach Leipzig. Kann ich das sagen?
Klar kannst du das sagen.
Hey, wir lassen es so stehen.
Ich Hammer. Super.
Und an dieser Stelle wie immer noch ein Podcast-Tipp für euch. Und zwar die Frage. Lisa Sophie spricht hier nämlich mit Menschen über die emotionalsten und auch krassesten Momente in ihrem Leben. Zum Beispiel mit Alex, der mit 21 in Australien einen Autounfall baut, bei dem eine Frau stirbt. Am Ende landet er deswegen auch vor einem australischen Gericht. Lisa Sophie spricht mit ihm über den Moment, als er realisiert hat, dass er für den Tod eines Menschen verantwortlich ist. Und wie es für Alex war, die Familie der Frau im Gerichtssaal zu treffen. Ob Alex mit 21 Jahren ins Gefängnis in Australien musste, das hört ihr bei Die Frage in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Wir hören uns hier nächste Woche wieder. Und zwar switchen wir von Pirna nach Chemnitz und machen OKF mit Nina und Lotta Kummer, den Mädels von Plont. Bis dahin. Gemeinsames Ciao.
Ciao.
OKF, Ortskontrollfahrt, ist eine Produktion von Fritz vom RBB und dem MDR in Zusammenarbeit mit der dpa.
Die Moderation kommt von uns, Lilly Blautzen und Jakob Springfeld. Redaktion Julia Herzka. Sounddesign Kevin Kastens. Audioproduktion Sebastian Dressel. Projektleitung Daniel Hirsch.
Kameraoperator David Bader. Videoproduktion Maximilian Specht. Redaktion Social Lena Klitzner, Olivia Nowakowska und Jan Kartona. Distribution MDR Richard Kleitzmann. Executive Producer Daniel Hirsch, David Krause und Tom Kölm.
Alle Folgen hört ihr in der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.